Reboot Academia. Forschung und Lehre neu gedacht.
Genau, dann starten wir mal los. Also vielen Dank, dass du heute hier bist und mit mir sprichst. Ich bin hier mit der Dagmar in einem netten kleinen Café. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Dagmar Waltemart. Ich bin Informatikerin und arbeite als Medizininformatikprofessorin an der Universitätsmedizin in Greifswald im Norden von Deutschland. Und gelernt habe ich mal Datenbanken, Informationssysteme, also wie man gut Daten verwaltet und managt. Und das mache ich seit einigen Jahren für Forschungsdaten im biomedizinischen Bereich.
Genau, wir fangen immer an mit dem Podcast mit so einer kleinen Blitzrunde. Ich stelle dir kurze Fragen und du darfst mir kurze oder mittelkurze Antworten geben. Okay. Die erste Frage, und ich sehe schon vor mir, was die Antwort ist. Die erste Frage ist Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Twitter oder Telefonat?
Twitter.
Bist du eher jemand für positive Energie oder konstruktive Kritik?
Positive Energie.
Publish oder Perish?
Publish.
Hast du ein persönliches Vorbild und wenn ja, wer ist das?
Ich habe kein Idol, kein Vorbild, aber ich habe, glaube ich, verschiedene Vorbilder für verschiedene Lebenslagen. Also es gibt zum Beispiel Wissenschaftler, die ich toll finde, weil sie einfach tolle Wissenschaft machen oder weil sie toll führen. Oder ich habe Vorbilder in der Familie, weil die irgendwie ihre Kinder gut managen oder bei meinen Freunden, weil sie ihr Leben gut im Griff haben. Aber es sind sehr unterschiedliche Personen. Ja. Kein Supermensch.
Was ist in deinen Augen die beste Erfindung der Menschheit?
Schokolade.
Sehr gut. Also für die, die gerade zuhören, wir sitzen im Café und essen Schokotörtchen. Deswegen passt es gerade sehr gut. Eine Sache, die einem keiner beibringt und die man unbedingt lernen sollte.
Ich glaube, eine Sache, die ganz wichtig ist und die jeder irgendwie lernen muss, ist, seinen eigenen Weg zu finden. Und das ist aber was, was einem wiederum niemand beibringen kann. Also man kann nur Impulse entgegennehmen, aber man muss selber gucken, was der richtige Weg ist, wo man sozusagen, was man selber erreichen möchte und wo man hin möchte.
Das ist gar nicht so einfach.
Und das ist nicht so einfach, das stimmt.
Cool, dann springen wir gleich weiter in die Themen, über die wir sprechen wollen. Und zwar, ich kenne dich ja eigentlich hauptsächlich von so einem Workshop, da hattest du mich mal eingeladen und da habe ich eine Community kennengelernt, wo ich inhaltlich überhaupt nichts dazu sagen kann, weil ich mich mit dem Thema nicht auskenne. Aber ich hatte irgendwie einen total guten Eindruck von den Leuten und von der Community an sich. Kannst du darüber vielleicht kurz erzählen, genau, über diese Community?
Ja, das war in Heidelberg. Da hatten wir unser jährliches Meeting vom Combine. Das ist ein globales Netzwerk von Leuten, die versuchen, gemeinsam Standards zu etablieren für systemmedizinische Modellierung. Also das heißt, wir versuchen, die Daten, die in der Modellierung erhoben werden, eben möglichst gut zu repräsentieren und zu standardisieren und aufzubereiten, damit sie gut nachnutzbar sind. Und das sowohl für Menschen als auch für Computer. Und die Daten, die wir uns angucken, die beschäftigen sich mit Simulationsmodellen oder kommen aus Simulationsmodellen oder sind Simulationsmodelle für biologische Systeme im weitesten Sinne. Das können ja Signalwege sein oder biochemische Netzwerke oder aber auch Simulationen von irgendwelchen Organen oder Krankheitsverläufen. Also alles, was so in den Bereich Biomedizin fällt. Und das ist relativ komplex, weil es sehr unterschiedliche Ansätze gibt für die Modellierung und für die Simulation. Und es gibt so einen ganzen Zoo an Werkzeugen und Computer-Software-Tools, die Forschenden und Modellierer benutzen. Und wir haben versucht, da jetzt so einen einheitlichen Standard drüber zu legen, damit man eben die Modelle auch zwischen verschiedenen Software-Tools austauschen kann und modularisieren kann und erweitern kann und halt nachnutzen.
Und wie bist du da hingekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, ich möchte mich beteiligen an Standardisierung?
Also ich wurde da irgendwie hingekommen. Das war die Zeit, in der ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und die habe ich in Linköping geschrieben, in Schweden, in der Bioinformatikgruppe. Und ich sollte damals verschiedene Speicherformate für genau solche Modelle vergleichen. Und ein Speicherformat war SBML, Systems Biology Markup Language. Das war so, ist so eins der Standardformate auf dem Gebiet. Und da hatte ich halt in der Spezifikation einen Fehler gefunden und war, also ne, ich war total jung und blauäugig und hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung und habe dann so eine 9-mal kluge Mail geschrieben an den ersten Kontakt, den ich im Netz gefunden habe für SBNL, was offensichtlich der Chef des Ganzen war. Und dem habe ich dann halt so, hey du, ihr habt einen kleinen Fehler in eurer Spezifikation, ihr müsst da mal in eurem XML das und das ändern. Mhm. Und der fand das aber irgendwie total cool, dass ich so offen war, obwohl er doch so eine Koryphäe war, was ich ja aber nicht wusste. Und meinte, hey, das ist super cool, dass du uns schreibst und komm doch mal zu unserem nächsten User-Treffen. Und hat mich dann halt zur nächsten Konferenz eingeladen und da bin ich hingefahren und dann habe ich erstmal verstanden, dass da ein paar mehr Leute als 3 an dieser ganzen Sache arbeiten. Und ja, aber habe mich da gleich total wohlgefühlt und bin da dann sehr lange geblieben. Und aus dieser SBML-Community ist später das Combine mit entstanden. Wir haben dann also mehrere Standardisierungs-Communities zusammengeführt unter ein gemeinsames Dach. Und das dann sinnvollerweise Combine genannt.
Ah, okay, verstehe. Wenn, wo du das jetzt gerade gesagt hast, wir haben verschiedene Standardisierungs-Communities zusammengefügt, da kommt in meinen Kopf so ein XKCD-Comic, wo irgendwie einer sagt, ah, es gibt 14 verschiedene Standards. Lass uns das alles unter einen Hut bringen und dann im nächsten Bild sieht man so, es gibt 15 verschiedene Standards. Ja, genau. Ist es bei euch auch so?
Ja, das ist auch eins der Standard-Comics, was wir immer mal wieder auflegen, wenn dann der nächste kommt mit der nächsten Idee. Also wir haben es, glaube ich, nicht geschafft, die Anzahl der Standards zu reduzieren, aber es haben sich schon sowieso nur so eine, ich glaube ungefähr 10 Standards haben wir jetzt im Combine. Rauskristallisiert, die unterschiedliche Aspekte abdecken und die auch alle so ein bisschen orthogonal zueinander sind, also wenig Überschneidungen haben. Und also das Ziel von Combine war tatsächlich, diese Standards zum einen zu stärken, also auch sozusagen Sprachrohr zu sein, gegenüber von Fundern, der Politik, auch ein stärkerer Partner in Anträgen zu sein und so. Und das Zweite war eben an diesen Schnittpunkten zwischen den Standards eben dann doch sicherzustellen, dass sie miteinander sprechen können. Und es gibt so ein paar übergreifende Themen, wie zum Beispiel Metadaten, die wir sozusagen dann über die verschiedenen Communities hinaus gemeinsam weiterentwickeln.
Sehr cool. Das ist jetzt, klingt vielleicht für manche, die jetzt zuhören, so ein bisschen trocken, so Standards entwickeln und Schnittstellen und so. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, warum man es aber unbedingt braucht? Also warum man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, jeder macht halt irgendwie so sein Bier?
Genau, wenn jeder halt sein Bier macht, dann kommt man damit natürlich als Individuum trotzdem sehr weit. Also ich kann trotzdem meine Doktorarbeit schreiben und dann kann ich ein Paper zu meinem Modell machen und dann gehe ich zu meiner nächsten Stelle und lege das Modell beiseite. Und das Problem ist aber, dass diese Arbeiten sehr schlecht nachnutzbar sind. Das haben bestimmt viele auch schon mal erlebt, ne? Also man kann ja selbst Word-Dateien nach einigen Jahren auch gar nicht mehr öffnen und die sind ja schon relativ gut standardisiert. Also es ist so eine Frage der Nachnutzbarkeit und auch des Austausches. Wenn ich jetzt mit verschiedenen Arbeitsgruppen zusammenarbeite, dann muss ich mich ja auf eine gemeinsame Sprache einigen. Also als Mensch spricht man dann vielleicht Englisch, aber natürlich müssen auch die entwickelten Programme miteinander sprechen können. Und genau dafür sind Standards total wichtig. Wir haben auch eine Reihe von Modellrepositories bei uns, die wir mitbetreuen. Und in denen werden diese Modelle in standardisierter Form abgelegt und auch öffentlich verfügbar gemacht. Also wir haben verschiedene Fördertöpfe, die die Kuration finanzieren. Das heißt, die Modelle, die man in den Repositories findet, die sind dann auch wirklich reproduzierbar und von einer hohen Qualität und gut beschrieben und frei nachnutzbar für die Community. Und auch das läuft alles über diese Standardisierungsschiene. Genau. Ich glaube, es gibt auch wirklich unterschiedliche Arten von Standardisierungs-Communities. Und also in der Combine macht es tatsächlich Spaß. Es sind viele junge Leute und es ist sehr dynamisch und es ist nicht sehr hierarchisch, was halt auch nett ist, weil eine offene Diskussion in den Meetings stattfindet. Und die ist dann oft auch sehr beherzt und kann sehr laut werden, aber es ist trotzdem so eine Diskussionskultur, dass man sich am Ende eben doch immer wieder einigt und gemeinsam vorangeht.
Was denkst du, woran es liegt, dass es so cool ist? Also, weil es war ja auch der Eindruck, den ich irgendwie hatte, ist, dass ich bin da hingekommen und die Leute waren irgendwie super nett und man hatte irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie wirklich eine Gemeinschaft. Was denkst du, wie ihr das geschafft habt, dass es so ist?
Also ich glaube, zum einen hatten wir einen sehr guten Leader von dem ganzen Netzwerk, der immer wieder dafür gesorgt hat, dass es auch Finanzierungen gab für unsere Meetings. Also wir konnten uns immer regelmäßig treffen. Die Grundinfrastruktur wurde immer bereitgestellt. Also wir hatten immer Meetingräume, wir hatten, weiß ich nicht, was man halt braucht, Speicherplatz, ein bisschen Raum für Praktikanten. Und also diese, so eine Grundsicherung war immer da. Darüber musste man sich keine Sorgen machen. Und dann hat Combine es auch irgendwie immer geschafft, junge Leute anzuziehen. Also wir hatten immer viele Doktoranden im Team. Das waren also nicht die alten, bärtigen Männer, die da saßen und dann, weil sie es seit 20 Jahren so machen, gesagt haben, wie es jetzt die nächsten 20 Jahre geht, sondern eben sehr, sehr eine gute PR in dem Sinne. Viele junge Leute und sehr dynamisch und auch sehr, sehr viel Respekt füreinander. So. Also jeder kann seine Ideen äußern, egal wie Junior du bist, auch bei deinem ersten Meeting. Bist du halt ernst genommen, wenn du eine Idee hast und da entsteht ganz viel Kreatives. Und die Leute, die dann auf dem Meeting sind, das hast du vielleicht in Heidelberg auch gesehen, die sind dann halt auch den ganzen Tag da. Also der Raum ist den ganzen Tag voll. Ja. Und man sitzt dann abends noch und wenn jemand noch was fertig kriegen will zum nächsten Tag, weil er unbedingt jetzt irgendwie die neue Library einbinden möchte, dann sitzen die halt auch die halbe Nacht und es ist halt so ein, naja, da ist so Drive hinter. Das ist das, was es ausmacht und was, glaube ich, auch alle mitzieht. Das ist ganz nett.
Was macht ihr, wenn ihr nicht auf Meetings seid? Wie bleibt ihr in Kontakt?
Wir haben verschiedene Mailinglisten und wir haben innerhalb der verschiedenen Standardisierungs-Communities auch noch separate Meetings. Also es gibt so Editoren-Meetings, wo sich dann diejenigen kümmern, die gerade für die Spezifikation verantwortlich sind. Das wechselt, da wird man gewählt auf 3 Jahre in der Regel. Und dann sind immer unterschiedliche Leute verantwortlich für die Dokumente und für die Webseite und für die Meeting-Orga und so. Die treffen sich und dann gibt es verschiedene Events. Wir gehen auf Konferenzen, wo wir uns dann auch auf Fachkonferenzen in kleineren Gruppen nochmal treffen. Mhm. Ja, also durch Corona ist es jetzt weniger geworden und wir haben nicht so einen richtig guten Ersatz gefunden für diese Face-to-Face-Meetings auf den Konferenzen. Ja, mal gucken, das kommt ja vielleicht hoffentlich dann wieder. Das wäre ganz nett. Cool. Und das Combine, also wir haben 2 Meetings pro Jahr. Das eine ist das Combine, das ist sozusagen das Forum, das User-Meeting. Und das andere ist das Harmony. Die Namen sind einfach so geil. Das ist auch schon ein Grund dafür, in dieser Community zu sein, weil es sehr viele lustige Namen gibt. Genau, und das Harmony ist das Hackathon. Also da treffen wir uns tatsächlich einfach mit den Leuten, die die Standards entwickeln, die Bibliotheken, die neue Versionen von der Spezifikation in einem Simulationstool implementieren wollen. Und das ist dann immer im Wechsel, sodass wir uns sowieso 2-mal im Jahr sehen und jeweils für 5 Tage. Im Moment eben remote, aber auch mit so einem 24-Stunden-Schedule, damit eben alle dabei sein können.
Das ist wirklich mega cool. Und irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, diese Standards sind ja auch dann am Ende dafür da, dass die Forschung, die gemacht wird, dann auch nützlicher ist, oder? Also, weil ohne die Standards wäre es einfach schwerer nachnutzbar. Und wenn man jetzt so Standards hat, dann kann man auf den Schultern der anderen aufbauen, was ja eigentlich so die Grundidee der Forschung so ist.
Genau. Ne? Wenn man sich die Modelle jetzt anguckt, mit denen wir heute forschen, oder gerade wenn wir daran denken, dass wir mit Modellen ja auch zum Beispiel in die Klinik wollen. Ne? Also das ist ja so ein bisschen mein Ziel jetzt oder eins meiner Ziele auch bei der Stelle in Greifswald, die ich gerade habe. Ich möchte halt gerne, dass diese ganze Modellierungs-Community auch in der klinischen Forschung eine Anwendung findet und das passiert im Moment noch nicht. Da ist noch ganz viel eben auch Misstrauen dann in die Modelle, ob die wirklich so gut sind wie der Arzt, der den Blick drauf auf den Patienten hat oder auf eine Krankheitsgeschichte oder ein Krankheitsbild. Und da, also da spielt eben Qualität ganz viel eine große Rolle und eben dieses Modell hat sich an den und den Kliniken schon bewährt und dann hast du mehr Akzeptanz, das auch bei dir selber einzusetzen. Also dieser Nachhaltigkeits- und Wiederverwendbarkeitsgedanke, der ist, hat auch was dann mit Vertrauen in die Modelle zu tun. Und durch diese Iterationen und die Weiterverwendung werden die Modelle ja auch besser. Zumindest hofft man das immer, aber ich denke, das ist in der Regel so. Und das ist sozusagen auch ein großes Ziel von der ganzen Arbeit. Also mein persönliches Ziel auf jeden Fall.
Nachhaltigkeit.
Mhm, genau.
Ja. Und neben Standards, was gibt es noch, was du da verfolgst? Also, oder ist Standards so das Hauptding, was du machst, um Nachhaltigkeit herzustellen? Oder?
Also die ganze Datenbereitstellung geht über die Standardisierung ja noch weit hinaus. Und wir arbeiten in einigen Projekten mit so Datenintegrationsfragen. Also wir versuchen, verschiedene Datenquellen, die eigentlich nicht miteinander verknüpft sind, aneinander zu bringen, miteinander zu verknüpfen. Da arbeiten wir sehr viel mit Graph-Datenbank-Technologien und entwickeln im Prinzip da die ganze Pipeline von der Speicherlösung, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt die Daten aus Klinik A mit den Daten aus jetzt zum Beispiel so einem Modellrepository aus der Combined Community zusammenbringen, wie kann ich das alles effizient speichern, wie kann ich das dann am Ende so aufbereiten, dass es nachnutzbar ist, das ist dann wieder Standardisierung, wie kann ich die Provenance tracken, also wie kann ich Änderungen auf meinen Daten über die Zeit auch so dokumentieren, dass das später nachvollziehbar ist. Und wie finde ich am Ende die Modelle und die Daten? Also wie finde ich passende Patientendatensätze für ein Modell? Wie finde ich ähnliche Modelle? Wie finde ich ähnliche Patientendatensätze?
Mhm.
Und das sind so Fragen, wo man denkt, die sind einfach lösbar. Aber in der Praxis ist es total schwierig, sinnvolle Ergebnisse zu bekommen. Und da fehlt noch ganz viel an Methodik. Damit beschäftigen wir uns auch.
Kannst du da ein Beispiel sagen, wo man so diese Datenintegration zum Beispiel nutzt?
Wir haben jetzt gerade ein Projekt, das ich ganz spannend finde, das hieß Covid-Graph und heißt jetzt Health Echo. Also ist sozusagen von der Covid-Anwendung so ein bisschen auf die Gesundheitsanwendung expandiert. Und das ist auch ein total nettes Projekt, weil es nämlich auch ein Community-Projekt ist. Also auch so ein Fall von keine Finanzierung, aber die Leute machen das irgendwie aus Überzeugung. Und in dem Covid-Graphen sind verschiedene Datenquellen miteinander verknüpft worden. In der Neo4j-Datenbank, also auch in der Graph-Datenbank. Und da haben wir uns angeguckt, erstmal die ganzen Publikationen in PubMed, die also strukturiert Informationen rausgezogen in den Graphen abgelegt. Dann biomedizinische Ontologien, das ist auch so ein Riesenfeld, also sozusagen die Strukturierung von biologischem Wissen in Ontologien, was so eine Art komplexere Weiterentwicklung von der Terminologie ist.
Mhm.
Und dann haben wir Patente mit reingeholt und eben, das war ja unser Beitrag jetzt aus Greifswald, auch diese ganzen Simulationsmodelle, die es für Covid gibt, die haben wir kuratiert. Das haben wir mit einem EUSC-Grant gemacht und dann die kuratierten Modelle mit in den Graphen reingeholt. Und da kannst du jetzt dir zum Beispiel Covid-Modelle angucken und dann schauen, welche Gene sind in diesen Modellen mitmodelliert, für welche anderen Erkrankungen sind die Gene noch zuständig, welche Publikationen gibt es zu dem Thema und kannst du explorative Suche machen und versuchen, neue Hypothesen zu generieren. Das Ganze noch manuell, aber wir sind jetzt auch dabei zu schauen, wie wir das automatisieren können, also ein bisschen Hypothesengenerierung, aber
cool.
Da sind wir auch noch nicht, das ist noch sehr noch nicht so weit. Dann gucken wir, wie kann man das überhaupt gut machen. Ne? Aber das ist sehr spannend.
Ja, das klingt sehr cool. Wenn man jetzt so schaut, diese Standardisierung und die Datenintegration sind ja schon irgendwie so Punkte, die für so gute Wissenschaft, nachhaltige Wissenschaft irgendwie super wichtig sind. Aber es sind irgendwie schon auch so ein bisschen vielleicht so Nischenthemen. Weil wenn man jetzt über gute wissenschaftliche Praxis spricht, dann sind es jetzt vielleicht nicht so die ersten Sachen, die einem einfallen. Ist es so, was, keine Ahnung, wo du bewusst drauf gekommen bist oder wo du irgendwie mehr so reingerutscht bist? Oder wie bist du da drauf gekommen, dass du jetzt auch so Datenintegration und so?
Ja, es sind Themen, mit denen man nicht so leicht in Nature publizieren kann. Aber bei mir ist, mir war relativ früh schon dieser, also tatsächlich dieses Aufbereiten und dieses Verfügbarmachen von wissenschaftlichen Erkenntnissen, das fand ich schon immer wichtig und mich hat das schon immer maßlos geärgert, dieses entweder gleich für die Schublade zu arbeiten oder also ich mache ein Projekt, das Projekt ist nach 3 Jahren zu Ende, dann archiviere ich die Ergebnisse und dann mache ich das nächste. Ne? Das fand ich schon immer schwierig, also so Kommunikation von Ergebnissen ist was ich ganz wichtig finde. Und dann bin ich halt in diesem Bioinformatikbereich gelandet. Und da war eben das Problem mit der Kommunikation damals, als ich angefangen habe, vor schon vielen Jahren, genau das Problem, dass man Modelle, als ich angefangen habe, meine Masterarbeit geschrieben habe, da hat man Simulationsmodelle publiziert, indem man ein Paper geschrieben hat.
Ja.
Dann hat man das Netzwerk in einer Grafik aufgemalt mit gestrichelten Linien und durchgezogenen Linien und unterschiedlichen Pfeilen, aber deren Bedeutung nicht erklärt. Und dann hat man die Differentialgleichung aufgeschrieben in einer Tabelle und dann beschrieben, was man eben rausbekommen hat an Plots. Mhm. Und dann gab es Plots. Aber das war halt, es gab keinen Modellcode dazu. Das war sozusagen der ganze Anfang. Es gab keine standardisierte Beschreibung der Netzwerke. Also jeder musste sozusagen lesen und dann versuchen, die Abbildung zu verstehen. Und es war total müßig. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wo wir heute sind, es gibt ein Standardformat für die ODIs, um die eben zu kodieren. Und das ist genau SBML. Mhm. Das kann ich mir einlesen in mein Simulationstool. Und dann weiß mein Simulationstool sofort, wie es das Modell bauen soll. Es gibt ein Standardformat für die Simulationsbeschreibung, das kann ich dazu laden. Ich kann für ein Modell auch verschiedene Simulationsbeschreibungen laden, wenn ich unterschiedliche Hypothesen verfolgen möchte. Und ich habe eine standardisierte Beschreibung für die Netzwerke auch. Also heutzutage, wenn der Pfeil halt durchgestrichen ist oder nicht durchgestrichen ist oder die Pfeilspitze ausgemalt ist oder nicht, dann hat das alles eine Bedeutung. Und die kann ich nachschlagen in der Spezifikation. Und das ist eben sehr viel nachhaltiger. Und das ist auch so das, was ich versuche, meinen Studenten immer beizubringen. Dass das natürlich so ein Mehraufwand ist, erstmal. Standardisierte Datenablage ist, oder Dokumentation insgesamt ist ja immer so ein bisschen nervig und sehr aufwendig, aber dass es hinten raus halt viel effizienter ist. Und gerade bei so einer Promotionsarbeit, da weiß man eben nach 3 Jahren auch nicht mehr, was man sich vor 2 Jahren gedacht hat, mit dem, was man da an unkommentiertem Code aufgeschrieben hat. Aber was tatsächlich schwierig ist, ist mit diesen Nischenthemen das Funding, ne? Also Funding zu bekommen, stellt sich bei uns als relativ schwierig dar. Und wir machen das oft über Projekte, die wir begleiten, in denen wir dann Datenmanagement mitmachen oder Datenintegration. Da haben wir jetzt schon, glaube ich, ganz gute Wege gefunden. Und es gibt manchmal eben auch so Grundlagenforschungsprojekte beim BMBF. Gab es so ein paar Ausschreibungen, an denen wir uns dann beteiligt haben. Aber das ist immer tricky.
Wenn du dir jetzt was wünschen könntest für die Zukunft, weil in dem Podcast geht es ja so ein bisschen um die Zukunft auch, was würdest du dir wünschen, um diese Themen besser auszubauen oder einfach zu schauen, kann man Forschung nachhaltiger gestalten in dem Bereich?
Eigentlich würde ich mir wünschen, dass die aktuellen Entwicklungen so weitergehen. Denn dieser ganze Themenbereich fällt ja unter Forschungsdatenmanagement und das hat ja im Moment einen ziemlichen Hype. Also die FAIR-Kriterien haben da einiges ausgelöst so an Dynamik. Und da passiert sehr viel und da wünsche ich mir, dass die Leute da sozusagen am Ball bleiben und dass jetzt nach diesen ganzen Projekten für die Konzeptionierung von Verification eben tatsächlich auch Erfolge sichtbar werden. Also es gab sehr viel Funding in den letzten Jahren dafür, sich zu überlegen, wie können wir unsere Daten in den unterschiedlichen Domänen fairer gestalten, also nachnutzbarer jetzt im allerweitesten Sinn. Und wenn das jetzt wirklich in konkreten Aktionen mündet, also wenn es vielleicht wirklich Forschungsdatenbeauftragte an den ganzen Universitäten gibt, Anlaufstellen für Forschungsdatenmanagement, also wenn die Universitäten wirklich sagen, wir richten dauerhaft hier eine Stelle oder vielleicht 2 ein und betreuen unsere Forscher einfach dabei, die ihre Daten nachhaltig bereitstellen wollen. Denn das wollen ja viele, aber es ist ein Zeitproblem. Also es ist, man kriegt ja sozusagen nichts Messbares dafür wieder. Man kriegt dafür keine Impact-Punkte und man kriegt dafür auch keine bessere Publikation. Man kann Datensätze an sich oftmals ja auch immer noch nicht veröffentlichen. Da gibt es viele gute Ideen, wie man so einen Credit zurückgeben kann. Aber im Prinzip macht man die Arbeit meistens für jemand anders, der es dann leichter hat. Und das dafür irgendwie ein Honorarsystem zu finden, das wäre, glaube ich, total wichtig. Und der Beitrag aber von den Universitäten hierfür wäre, dass sie sagen, wir investieren in eine zentrale Anlaufstelle, sodass die Leute, die wirklich nachhaltig ihre Daten ablegen wollen, unterstützt werden und sich nicht noch erst damit beschäftigen müssen, jemanden zu suchen, irgendwo außerhalb, der das kann, sondern ich stelle mir das halt, ich weiß gar nicht, ob du das mal erzählt hast, war das bei euch irgendwo, wo du mal gearbeitet hast, dass du so eine, sozusagen so eine Anlaufstelle warst für Leute, die eher mit eher Code schreiben wollten?
Das war mal eine Idee, die wir hatten, dass man sowas nur einrichten könnte. Ja.
Wenn ich jetzt meine Daten standardisieren möchte, dann möchte ich irgendwo hingehen und da soll eine Person sein, die mir aus ihrer Erfahrung oder weil sie weiß, wo sie es nachgucken kann, schnell sagen kann, was ist jetzt das richtige Repository für mich und was bedeuten die ganzen Sachen, die da stehen als Voraussetzung und mir das übersetzt und mich dabei unterstützt, das dann einfach zu machen.
Ja, weil ja auch nicht jeder die Zeit und Kompetenzen hat, das Ganze selber zu machen. Ja, absolut.
Und ich glaube, wenn wir das sozusagen von diesen beiden Seiten so ansteuern, also zum einen die Verstetigung dieser Beratungsangebote an den Unis und auf der anderen Seite wirklich die Fair-Kriterien jetzt mal konkrete Erfolge zeigen. Also wirklich mal, das ist so eine Idee, die wir jetzt haben, wirklich mal zu messen, wie gut waren denn die Daten bevor es Fair gab und wie gut sind die Daten danach. Und da gibt es halt so ein paar Metriken, mit denen man das quasi theoretisch messen kann, aber auch mal zu gucken, wie ist denn der praktische Impact.
Wir müssen, glaube ich, noch einmal kurz erklären, was Fair bedeutet.
Genau, also die Fair-Kriterien wurden 2016 veröffentlicht und waren so ein Statement oder die Forderung nach besseren Daten von einer relativ breiten Community. Ich glaube, ursprünglich entstanden so aus der Bio-Community. Und FAIR steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Und das sind die vier Anforderungen, die man an Forschungsdaten gestellt hat. Mittlerweile an Daten allgemein und man stellt sie auch an Software. Also man hat das sehr verbreitert und es geht darum, Daten eben nachnutzbarer zu machen. Und diese vier Buchstaben haben dann jeweils noch Unterkategorien und man kann sich das so ein bisschen wie eine Checkliste feststellen. Also hat mein Datensatz eine konkrete Lizenzangabe zum Beispiel zur Weiterverwendung? Ist mein Datensatz mit Metadaten annotiert? Ist mein Datensatz in einem offenen Protokoll verlinkt oder beschrieben oder in einem offenen Format beschrieben? Genau, und da gibt es halt so eine Vielzahl von Kriterien. Und die Idealvorstellung ist, wenn die alle erfüllt sind, dann sind die Daten halt fair. Und das sind dann Daten, mit denen man gut wissenschaftlich weiterarbeiten kann. Und so 100% fair gibt es aber eigentlich in der Praxis kaum. Aber also wir haben ein paar Tests gemacht und so sozusagen Wissenschaftler, die sich schon so ein bisschen Gedanken um ihre Datenqualität machen, die landen so zwischen 25% und 30%. Also da kommt man relativ schnell hin. Und wenn man sich richtig viel Mühe gibt, dann kommt man so auf ungefähr 70%, dann hat man schon sehr gute Daten.
Ja. Also es ist mehr so eine Skala sozusagen.
Genau, die aber auch so ein bisschen unterschiedlich bemessen wird, je nach Wissenschaftsgebiet oder ob du eben über Software redest oder über Daten. Man musste mal gucken, wie ist sozusagen der Referenzwert in dem Gebiet, also wie schlecht sind die Daten generell oder wie gut sind sie. Ja, und da gibt es verschiedene Tools, mit denen man so Fairness überprüfen kann und auch so Vorschlags- und Empfehlungssysteme, was man tun kann, um seinen Datensatz fairer zu gestalten. Aber es ist alles noch sehr, sehr viel auf konzeptioneller Ebene oder so Prototyp, noch nicht im breiten Einsatz, sag ich mal. Aber das Konzept ist ja noch relativ jung und ich denke, das kommt.
Sind so Initiativen wie jetzt die Nationale Forschungsdateninfrastruktur, NFDI, ist das was dabei auch unterstützt oder wo da jetzt nochmal ein Boost kommt nach Deutschland zu dem Thema, zu dem Bereich?
Für Forschungsdatenmanagement denke ich schon, denn da ist ja relativ viel Geld auch reingeflossen tatsächlich in die Infrastrukturen. Und das ist so ein Punkt oder so ein Projekt, mit dem man Standorte ganz gut vernetzen kann. Also wir sind jetzt in dem NFD for Health dabei, Gesundheitsdaten, und haben dadurch schon auch unser eigenes Netzwerk extrem erweitert. Und wir sprechen eben jetzt mit verschiedenen Standorten darüber, wie man gemeinschaftlich Studienprotokolle ablegt, wie man sich auch auf gleiche Metadaten einigen kann. Es sind dann immer wieder ähnliche Themen, ne? Aber die sind aus verschiedenen Blickwinkeln dann betrachtet und total spannend. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, es gibt ja einen Haufen klinischer Studien oder auch so epidemiologische Studien, haben wir uns jetzt angeguckt, und mir war das nicht bewusst, dass es da kein Standardprotokoll gibt, also dass es noch keine Einigung gab innerhalb von Deutschlands, welche Metadaten gehören dann zu so einem Studienprotokoll und welche Terminologien benutzen wir und wie schreiben wir das auf und wie legen wir das computerlesbar ab? Also du kannst nicht nach, zum Beispiel nach allen Studienprotokollen suchen, die sich irgendwie mit Leberzirrhose bei, weiß ich nicht, Männern älter 50 in einem bestimmten Einzuggebiet vielleicht noch beschäftigen oder mit einer bestimmten Therapie, weil das alles noch nicht standardisiert und oft teilweise nur so, ja, Textdateienbeschreibungen sind, PDFs. Und also da ist so viel Potenzial mit dieser ganzen auch Medizininformatik-Initiative, die sich ja wirklich darum kümmert, jetzt Daten auch standardisiert aus der Versorgung, klinischen Versorgung zu bekommen, Digitalisierung, also wir haben ja genug Daten, ne? Und das jetzt einfach, wenn man das jetzt mal strukturiert, ein bisschen formalisiert, wieder standardisiert natürlich, da, also es ist ein riesiger Schatz, aber im Moment halt noch eher so ein bisschen Rohdiamant. Aber es ist eine total tolle Zeit, deshalb finde ich das nicht so schlimm, dass es aus Wissenschaftlersicht ein Nischenthema ist, also ja, habe ich ja schon gesagt, ne? So Geld, Fördermittel einwerben oder hochrangig publizieren ist total schwierig mit dem Thema, aber das Thema ist total spannend und das ist total für Dynamik. Und es passiert total viel, also das ist echt toll. Mhm. Von daher möchte ich auch nicht an einem anderen Thema arbeiten gerade.
Sehr cool, ja, aber das ist doch eigentlich das Beste, wenn man so ein Thema gefunden hat, wo man happy mit ist und solange sozusagen noch genug Geld da ist, damit du das weitermachen kannst und auch mit Leuten zusammen weitermachen kannst, ist ja vielleicht auch soweit okay.
Auf jeden Fall.
Ja. Du hattest vorhin, bevor wir angefangen haben, noch gesagt, dir ist Nachhaltigkeit nicht nur in der Forschung wichtig, sondern auch in der Lehre. Kannst du dazu vielleicht was sagen, wie du das gemeint hast?
Was ich meine, ist also wieder eine ganz ähnliche Motivation. Also ich möchte gerne, dass die Studierenden bei mir was lernen, was sie später gebrauchen können. Und auch, dass sie sozusagen bei Abschlussarbeiten Dinge tun, die wirklich gebraucht werden in dem Moment. Also ich schau mal, wenn ich Themen vergebe, dass das Themen sind, die entweder tatsächlich auch mich selber beschäftigen und ich dann mit den Studierenden daran eng zusammenarbeiten kann oder Fragestellungen, von denen ich weiß, dass sie wichtig sind, anstatt jetzt Themen zu vergeben, wo ich schon weiß, das guckt danach keiner mehr an. Also Ziel ist immer bei Masterarbeiten auch, dass die Studierenden ein Thema haben, was sie vielleicht selber auch weitermachen können nach der Masterarbeit, wenn sie in der Forschung bleiben wollen. Oder worauf sie publizieren können, also was wirklich eine Relevanz hat, was man irgendwo nochmal als Ergebnis aufzeigen kann.
Nicht für die Schublade.
Nicht für die Schublade. Ja, das finde ich ganz schrecklich. Das finde ich ganz traurig. Also es ist ja für die Studierenden auch viel weniger motivierend. Ne?
Ja,
voll. Wir holen die Masterstudierenden bei uns auch wirklich richtig mit ins Team rein. Also die kommen dann auch zu den Gruppen-Meetings oder kriegen auch einen engen Kontakt dann zu irgendeinem Mitarbeiter im Team. Oder jetzt hatten wir eine Masterarbeit auf dem Health-Echo-Thema, dem Covid-Graphen. Und die Studentin war halt total engagiert und die haben wir dann einmal mit in dieses Covid-Graph-Meeting genommen und dann ist sie da so von alleine weitergelaufen. Und das ist halt total schön zu sehen. Ne?
Ja.
Du siehst, okay, du hast sie irgendwie losgeschubst und sie haben ein Thema gefunden, was sie interessiert. Und sie bilden sich halt aus, aber an einem total praktisch relevanten Thema. Und das ist eigentlich immer das Ziel, weil ich glaube, dann lernt man halt auch am meisten, wenn man selber ein Interesse dafür entwickelt. Klappt natürlich nicht immer, aber das ist zumindest meine Vorstellung auch von Ausbildung.
Wie macht ihr das zeitmäßig? Weil es kostet ja auch wahnsinnig viel Zeit, dann so eng zu betreuen und die überall mitzunehmen. Und ist es was, was du als eher belastend auch manchmal empfindest oder ist es einfach nur gewinnbringend für euch als Gruppe?
Also es ist tatsächlich gewinnbringend. Wir versuchen auch nicht so viele Absolventen gleichzeitig zu haben. Mhm. Also sozusagen, haben wir gesagt, 2 pro Person jetzt auf dem Senior-Level pro Zeiteinheit.
Ja.
Und dann versuchen wir in der Regel auch noch immer einen Praktikanten zu haben. Das finde ich halt auch total wichtig für den Austausch mit anderen. Also dass jemand von einer anderen Universität oder Forschungseinrichtung zu uns kommt. Und da gibt es sozusagen so einen Deckel. Und wenn dann voll ist, dann ist voll. Also weniger Leute. Und dann ist es überhaupt nicht Also es kostet Zeit, aber es ist eine Priorisierungssache einfach. Also Zeit haben wir ja sowieso alle zu wenig. Ja. Und ich habe mal irgendwann gelesen, dass es gibt, also ich habe keine Zeit, gibt es nicht. Es gibt halt nur, das ist mir jetzt nicht wichtig genug. Und so ist es dann, glaube ich, wirklich. Also das ist ein Thema, das ist uns wichtig. Und deshalb nehmen wir uns dafür die Zeit. Und sind auch immer total wertvolle Erfahrungen. Also ich kann nicht sagen, ich hätte jetzt keinen meiner Absolventen missen wollen. Es war manchmal schwierig, manchmal leicht, manchmal eine ganz andere Richtung als gedacht, aber es war halt immer auch für uns ein Weiterkommen. Ne? Das find ich, und ich finde das total wichtig. Wir haben ja auch so einen Ausbildungsauftrag. Wir sind ja nicht nur Forscher in der Medizin. Genau.
Der Nachteil ist manchmal, dass man halt das eine gut messen kann und das andere nicht. Und das eine mehr gemessen wird als das andere.
Genau.
Und man wird, wenn man seine Lehre um 100% verbessert, dann kriegt man wenig bessere Karrierechancen, als wenn man seine Forschung um 2% verbessert.
Das stimmt. Ja, da fehlt so ein bisschen dieses Lecturer-System, was wir ja, also ich kenne das aus Schweden noch. Da kannst du halt an der Uni auch einfach sozusagen eine Lecturer-Stelle nehmen und dann bist du vorwiegend für Lehre da. Mhm. Und die Leute, die machen dann auch wirklich gute Lehre. Das sind eben Leute, die gerne lehren und die sich damit beschäftigen, die vielleicht auch nochmal eine extra Ausbildung bekommen, also extra Kurse, Fortbildungen machen. Und das finde ich ein gutes System und was man vielleicht hier auch nochmal stärken könnte in Deutschland, ne? Wenn man, also ich glaube nicht, dass es lange so weitergeht mit diesem Druck, also Publikationsdruck ist ja irgendwie so eine ganz schreckliche Sache. Bei den, also Publikationsdruck auf den Professoren und auch auf den Senior Scientists, wenn man den so hochhält und dann dieses Drittmittel einwerben, in der Selbstverwaltung beteiligen, man muss ja 1000 Sachen machen, wenn man sich, also wenn man als Forscher weiter möchte. Und dann ist Lehre tatsächlich das, was man am einfachsten droppen kann.
Ja, was aber auch irgendwie ja mega schade ist, weil dann, was man halt dann droppt, ist im Endeffekt die Zukunft.
Ja, klar. Und dann wundert man sich, dass man keine guten Bewerbungen auf seine Stellenausschreibungen bekommt.
Ja, ich, wo du das gesagt hast mit dem Lecturer, ist es ja in Deutschland immer so die Idee, dass man irgendwie Forschung machen soll, jetzt ist es langsam laut hier, dass man Forschung und Lehre gleichzeitig machen soll, damit die Lehre immer am aktuellsten Puls der Zeit ist. So. Ist es dann was man verlieren würde, wenn man so ein Lecturer-System hätte?
Glaube ich nicht. Also ich erinnere mich noch an meine Studienzeit und also die Vorlesungsfolien wurden da auch nicht sehr regelmäßig geupdatet. Und ich sehe das ja bei mir jetzt auch, ne? Ich bin jetzt das dritte Jahr in Greifswald. Und ich freue mich auch, wenn ich einfach die Folien vom letzten Jahr nochmal rausholen kann und nicht nochmal von vorne denken muss. Ich hoffe, dass ich meine Folien trotzdem alle paar Jahre update, aber ich sehe noch nicht, dass das unbedingt passiert. Also, dass die Lehre aktueller ist, nur weil man das koppelt. Ich finde, Professoren sollten auch Lehre machen, einfach um diesen Kontakt auch zu haben und auch sozusagen was aus der Forschung zu vermitteln, einfach um den Studierenden den Kontakt in die Forschung zu geben. Also das finde ich ein stärkeres Argument. Aber da muss man es eben auch irgendwie honorieren und wertschätzen.
Ja.
Und es gibt ja zum Beispiel LOM-Mittel, also es gibt ja sozusagen, zumindest bei uns, leistungsorientierte Mittel, wo man für eine gute Lehre oder viel Lehre dann sozusagen zusätzliche Lehrstuhlmittel bekommt. Mhm. Aber es ist natürlich marginal im Vergleich zu Drittmitteln, die man in der Zeit einwerben könnte. Und wenn ich mich weiter bewerben möchte, irgendwo anders hin, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Postdoc bin, naja, dann hilft mir halt diese gute Lehre und die LOM-Mittel, die ich damit eingeworben habe, das kann ich nicht mal irgendwo unterbringen normalerweise in der Bewerbung. Ne? Da könnte man also auch bei Einstellungs- oder Berufungsverfahren nochmal stärker drauf achten.
Genau, also wenn wir jetzt über die Zukunft nachdenken, was man ändern könnte, wäre es dann im Endeffekt, dass man sagt, okay, man sollte eigentlich Leute nicht nur an ihrer Forschung oder an der Quantität ihrer Forschung messen, sondern an der Qualität ihrer Lehre und der Qualität ihrer Forschung. Was natürlich aufwendiger ist und schwieriger ist, weil wie misst man das dann genau? Weil da gibt es dann vielleicht nicht einfach nur eine Zahl wie den H-Index.
kannst du halt aber die Evaluationsbögen der Studierenden ranziehen, aber das ist natürlich auch relativ schwierig, ne? Das vergleichbar zu machen. Ja, also ich glaube, dass man aus Lehre auch viel ziehen kann als Wissenschaftler, ne? Weil man gezwungen ist, sich mit den Themen nochmal im Detail auseinanderzusetzen. Also wenn ich Lehre vorbereite, das sind die Zeitpunkte, in denen ich mich wirklich noch richtig intensiv im Detail auseinandersetze mit Themen, weil ich weiß, ich muss mich damit dann gut auskennen. Und ich ziehe aus meinen Lehrvorbereitungen eigentlich oft auch Ideen für Forschungsprojekte oder Forschungsfragen. Also oft ist es so, ich bereite die Lehrveranstaltung vor. Es gibt in der Lehrveranstaltung irgendeinen Aspekt von aktuelle Forschung, den ich mir genau angucke. Daraus resultieren in der Regel irgendwelche Ideen für Masterarbeiten. Und ich will das halt auch nicht missen. Ne? Und das Zweite ist, wenn ich die Studierenden ausbilde und auch in der Lehre die Akzente setze, die mir wichtig sind, eben zum Beispiel nachhaltige Wissenschaft oder Forschungsdatenmanagement, gute Dokumentation, dann habe ich am Ende Studierende, die einen Abschluss haben, die ich sozusagen auch vielleicht auf ein Projekt wieder gerne einstelle. Weil die halt schon, also die wissen ja dann, die haben schon mein Mindset im Kopf. Und wenn sie das gut finden und darauf anspringen, dann sind sie natürlich auch gute Mitarbeiter für meine Gruppe. Also von daher finde ich Lehre persönlich total wichtig. Aber ich merke auch, dass sie schnell halt hinten runterfällt, weil einfach der Druck nicht so groß ist. Wenn ich mich entscheiden muss, irgendwie für den Fakultätsrat noch einen Bericht vorbereiten, der morgen fällig ist, oder ich nehme die Woche mal frei, um eine richtig gute Vorlesung vorzubereiten, dann kommt immer so eins zum anderen und dann fehlt am Ende doch die Zeit.
Und am Ende arbeitet man entweder am Wochenende oder man macht schlechte Lehre.
Genau.
Ja. Und das ist eigentlich schade, dass es diese Entscheidung geben muss, ne? Dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich will jetzt aber gute Lehre machen und die anderen Sachen stelle ich jetzt einfach zurück, weil die Zeit ist ein Kuchen und ich muss mir überlegen, welche Stücke ich rausschneide, für was.
Und ich habe jetzt angefangen, mir in meinem Kalender Zeiten zu blocken für Lehrvorbereitung. Mhm. Ich habe den großen Vorsatz, dass die Zeiten da bleiben und nicht gelöscht werden, wenn irgendwas anderes Dringendes kommt. Weil ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den ich jetzt gemacht habe die letzten Jahre. Ich dachte, also ich habe für Lehre nie in meinem Kalender irgendwie einen Slot gebucht, sondern da sind dann halt Meetings drin. Aber es gibt nicht dieses Freitagvormittag 3 Stunden Folien machen für die Vorlesung.
Ja.
Und das ist mein neuester Versuch, da mehr Zeit einfach zu reservieren.
Ja. Dieses Lehre- und Karriere-Thema spielt ja jetzt auch so ein bisschen damit rein über das letzte Thema, über das wir noch sprechen wollten, und zwar Professur. wie wird man eigentlich Professor und wie wird man gute Professor oder Professorin? Oder?
Wie wird man Professor oder Professorin? Ich glaube, mit viel intrinsischer Motivation in der Forschung zu machen. Also ich glaube, man braucht wirklich viel Willen, Forschung oder Wissenschaft zu machen, um sozusagen diesen langen Weg zu gehen, der ja relativ, also wirklich relativ lang ist. Ne?
Ja.
Also bei mir jetzt schon 20 Jahre und vielleicht bin ich bald entfristet, aber bisher auf befristeten Arbeitsverträgen, das ist schon echt müßig. Und ich glaube, der Schlüssel ist, dass man ein Thema hat, für das man brennt. Und dann ist man ja auch, glaube ich, einfach bereit, mehr dafür zu investieren oder hinzunehmen. Also Durchhaltevermögen. Ich glaube, Netzwerken ist total wichtig. Zumindest für mich. Also ich bin ein Mensch, ich brauche auch sozusagen ein Feedback. Deshalb ist für mich diese Community-Arbeit auch total gut, weil ich direktes Feedback bekomme, was funktioniert nicht. Ja, also einen Willen und ich glaube nicht zuletzt auch Unterstützung durch Familie und Freunde, die einem dann noch immer wieder den Rücken stärken.
Hast du zwischendrin mal dran gedacht, aufzugeben oder was anderes zu machen?
Ja, ich war 2 Jahre mal nicht in der Forschung und habe ein IT-Dezernat geleitet und habe aber gemerkt, dass das nicht meins ist. Also ja, ich mag das auch schon gern. Also ich habe Ich glaube, ich habe mir das noch ein bisschen freier vorgestellt als Professor. Ich hatte noch so ein leicht visionäres Bild wahrscheinlich im Kopf. Also man ist schon in vielen Zwängen, ne? Durch diese ganzen Termine und Deadlines und eben auch die Verwaltungsstrukturen und Lehrplan. Und wenn du eine Arbeitsgruppe hast, um die du dich kümmerst, dann hast du da auch sehr viel Restriktionen. Also am Ende bin ich gar nicht so frei, wie ich immer dachte, wie ich mir das vorgestellt habe, während ich in der Verwaltung war und mich auf den Professor beworben habe. Aber es ist trotzdem noch eine andere Art von Arbeit, weil es sozusagen für ein eigen gewähltes Ziel ist. Und das finde ich total toll. Also wenn man so ein Ziel vor Augen hat und weiß, da möchte ich hin, an der Stelle möchte ich die Welt verbessern, jetzt so ein bisschen plakativ gesprochen, dann hat man da, glaube ich, auch so das Durchhaltevermögen. Wie man eine gute Professorin wird, weiß ich noch nicht so genau. Viel an sich arbeiten. Hatten wir gestern auch ganz kurz. Man kann sich an vielen Stellen immer weiterbilden und verbessern. Also, es ist halt auch so ein Job, wo man ja so viele Sachen bedienen muss. Ne? Also man muss eigentlich sich in Didaktik weiterbilden. Man muss irgendwie ein Projektmanager sein. Man muss ein Finanzmanager sein.
Ja.
PR. Es gibt so viele Bereiche, an denen man so weitermachen muss. Aber ich glaube, solange man da offen bleibt und versucht, immer an sich zu arbeiten und auch seiner Gruppe viele Möglichkeiten lässt, das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache, dass man viel Freiraum lässt, auch den Leuten, die an die Uni kommen, um selber eben auch ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Dann würde ich denken, zumindest ist das so mein Weg, den ich mir vorgenommen habe. Mal gucken, was davon klappt.
Ja. Womit ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist so, dass irgendwie viel die Leute Professor oder Professorin werden, die mega gut in Forschung sind. Und eigentlich, wenn du dann Professorin bist, machst du ja auch sehr viel andere Sachen. Also wie du gesagt hast, Verwaltung, du leitest eine Gruppe, ein Team. Und das ist ja dann vielleicht nur, weil du gut in Forschung bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du gut Leute führen kannst. So, du wirst dann so befördert in eine, so lange, das sagt man noch immer, man wird so lange befördert, bis man seinen Job nicht mehr kann.
Genau, ich glaube, das stimmt.
Glaubst du, dass das irgendwie ein Problem ist, auch dass man dann irgendwie gar nicht drüber spricht? So? Dass, also man wird irgendwie Professor und dann hat man irgendwie ganz andere Aufgaben auf einmal?
Ja, also ich glaube schon, dass das ein Problem ist, weil das, glaube ich, vielen auch gar nicht so klar ist, was da auf sie zukommt. Und ich kenne echt einige Leute, die unglücklich sind als Professor, die eigentlich sozusagen wieder diesen Schritt zurück wollen. Mhm. Ich glaube, es gibt viele Leute, die würden gerne einfach Postdoc bleiben.
Für immer.
Also unabhängig sein, im Forschungsthema nachgehen, auch Verantwortung übernehmen, eine kleine Gruppe zu betreuen, aber eben nicht diesen ganzen anderen Overhead drumherum. Und also das könnte man, glaube ich, noch transparenter machen und ich finde auch, es sollte mehr Möglichkeiten geben, einfach Postdoc zu bleiben. Also warum muss ich diese Karriereleiter bis oben klettern, um eine unbefristete Stelle zu bekommen? Das finde ich nicht mehr zeitgemäß. Und diese Angst, auf unbefristeten Stellen würden sich die Leute ausruhen oder dann nicht mehr kreativ arbeiten, die sehe ich nicht. Also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Jobwechsel kein Problem mehr ist. Und die jungen Leute auch, die gehen einfach, wenn es ihnen nicht mehr gefällt oder wenn sie sich langweilen.
Ja.
Und da sehe ich halt nicht mehr so, oder weiß nicht, ob das früher ein Problem war, aber da sehe ich heutzutage eigentlich keine Gefahr. Und deshalb, also ich hätte mir das auch gut vorstellen können, einfach auf der Stelle, auf der ich als Nachwuchsgruppenleiterin war, einfach noch eine Nachwuchsgruppe zu machen. Nochmal 5 Jahre, eine kleine Gruppe mit dann doch ja auch relativ viel Freiheiten und noch viel Zeit und Raum auch für Forschung. Hätte ich auch gern gemacht, aber das ist halt keine Option im aktuellen System. Ne? Da musst du halt Professor nehmen. Und was die Eignung angeht, glaube ich schon, dass die Berufungsverfahren heutzutage auch auf diese Faktoren gucken. Kommt vielleicht auch darauf an, also in welchem Haus man sich bewirbt. Aber ich hatte jetzt schon das Gefühl, bei den Berufungsverfahren, bei denen ich dabei war, also entweder als Kommissionsmitglied oder als Bewerberin, dass diese Aspekte auch zunehmend eine Rolle spielen. Also dass man schon auch auf Teamfähigkeit guckt. Wie integriert sich die Person bei uns im Haus und dass nicht zwingend immer auch die wissenschaftlich best ausgewiesenste Person genommen wird. Es sei denn natürlich, man hat einen Überflieger, das ist dann einfach zu. Ne, da lockt man zu viel Geld und Drittmittel und Prestige und so. Und vielleicht braucht man auch so Aushängeschilder, aber ich glaube, eine Uni nur mit so Aushängeschildern wird halt nicht funktionieren. Ne? Du brauchst da so eine gute Mischung.
Irgendwie hat man ja in der Forschung gar nicht sowas, also man hat irgendwie eine Berufungskommission, aber es gibt nicht so eine, also nicht sowas wie klassisches Personalabteilung, so wie es in Firmen gibt, oder? Mhm. Es gibt keine Person, die sich jetzt mit HR besonders auskennt. Das ist irgendwie eigentlich auch komisch, weil das sind ja gerade, wenn man dann so auf W3-Professuren beruft, das ist ja schon ein krasses Commitment. So. Die Leute kriegt man ja unter Umständen nie wieder los, wenn die dann nicht so gut sind oder nicht ins Team passen oder ins Institut oder so. Das ist ja eigentlich schon krass, ne?
Ja, stimmt.
Auch so, worüber wir gestern kurz gesprochen haben beim Abendessen, dass man in der Forschung Kriterien oder gerade bei Berufungen Kriterien anwendet, die man in Firmen nie anwenden dürfte, sodass übergewichtige Leute keine Verbeamtung bekommen oder Leute mit chronischen Krankheiten, was ja ultra diskriminierend ist und ja nicht unbedingt was mit deren Kompetenz, den Job zu machen, zu tun hat.
Obwohl du, glaube ich, wenn du einen richtig guten Forscher hast mit einer chronischen Erkrankung, dann würdest du auch Wege finden, den einzustellen.
Einzustellen ja, aber verbeamten nicht, ne?
Einzeln nicht?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht genau, wie viel man da drehen kann. Ja. Aber es ist definitiv diskriminierend und ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
Ja.
Dass man auch so unterscheidet, ne? Dass die Professoren dann entfristet werden und verbeamtet und dann Leute auf Haushaltsstellen zum Beispiel. Also das ist ja, entweder du stellst sie ein wie Doktoranden und weißt, die gehen nach 3, 4, 5, 6 Jahren wieder.
Ja.
Dann ist es aber auch eigentlich nur eine Doktorandenstelle, die nebenbei noch ganz viel Lehre macht. Oder du setzt die Haushaltsstellen eben so ein, wie ich denke, wie man sie einsetzen sollte, als Unterstützung für den Lehrstuhl, als sozusagen eine Konstante im Lehrstuhl, die du ja auch brauchst, weil du nicht alle 3 Jahre das Wissen neu transferieren möchtest an die nächste Person. Und dann muss einem aber auch klar sein, dass die Leute danach eigentlich keine Chance mehr haben auf eine wissenschaftliche Karriere woanders. Also, weil sie eben eher Manager sind als Wissenschaftler. Und da finde ich es dann auch total schwierig, wenn die Personen nur befristet eingestellt werden, weil das eigentlich schon sehr unfair ist.
Ja.
Das gab es ja früher, ne? Früher gab es diese entfristeten Haushaltsstellen oder entfristbaren. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass es in jedem Lehrstuhl jemanden gab, der gefühlt schon immer da war und alles weiß.
Das hängt aber, glaube ich, auch vom Bundesland ab. Also ich weiß, dass in Bayern bei uns gibt es so diese akademische Ratsstellen. Okay. Das ist quasi so eine unbefristete Stelle für eine Person, die entweder, glaube ich, relativ viel Lehre macht oder relativ viel so Admin-Sachen. Also es hängt vielleicht auch ein bisschen vom Bundesland ab.
Ja, und wie das dann in der Praxis auch gelebt wird. Ne? Also ich weiß, es gibt bei uns auch ein paar Räte oder gab es in Rostock auf jeden Fall. In Reichert weiß ich gar nicht, wie es funktioniert. Aber es ist jetzt, also finde ich dann auch komisch, ne? dass diese Stellen dann auch ungern entfristet werden von den entfristeten Professoren.
Ja, weil man es irgendwie nicht so gewohnt ist, dass man dann Leute hat, die für immer da sind, wobei das ja überall woanders total normal ist. Ne?
Ja, und ich glaube, auch wenn alle entfristet werden könnten, dann wäre das auch nicht mehr so ein Riesending. Und die Fluktuation wäre, glaube ich, in etwa die gleiche am Ende. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, weiß ich nicht genau, wenn man Karriere machen möchte, dann zieht man weiter, glaube ich. Gerade in der Wissenschaft ist es ja auch wichtig, dann zu wechseln. Und wenn man halt eher, wie gesagt, Lehre macht oder Verwaltungsaufgaben, warum soll man dann nicht an einer Stelle bleiben, an der man gut ist? Und wenn man sich da nicht wohlfühlt, dann geht man ja auch.
Ja, eben. Genau. Ja, ich glaube, wir kommen so langsam ein bisschen zum Schluss. Mhm. Am Schluss stelle ich immer noch eine bisschen größere Frage. Und zwar, wenn du jetzt, das kann was von den Sachen sein, über die wir schon gesprochen haben, aber es kann auch was Neues sein, wenn du jetzt eine Sache in Forschung und oder Lehre ändern könntest, die du sofort umsetzen dürftest, was einfach sofort implementiert werden würde. Was würdest du machen? Was würdest du umsetzen?
Was ich wirklich gern hätte, sind mehr Data Publications, also die Möglichkeit, Datensätze in Journalen zu publizieren mit genau dem gleichen Impact wie die Paper. Also dass man wirklich Journale hat mit ordentlichem Impact Factor, in denen Datensätze publiziert werden, die dann zitiert werden können, also sodass man Datensätze besser nachnutzen kann und trotzdem den Credit geben kann und die Leute, die die Datensätze erhoben haben, die nötigen Impact-Faktoren kriegen, um das mit in ihre Bewerbung zu schreiben. Das ist was ich mir schon seit langem wünsche. Und das, wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte, würde ich das machen.
Super.
Cool. Ja, vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch ja, dass du mir hier deine Heimat zeigst. Und ja, schön, dass wir uns getroffen haben.
Ja, danke für die Einladung.